würdest du die Anwaltschaft einsortieren? 1 bis 10?
Ja, also ich würde sagen, so eine stabile 4 von 10.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
KI, Kanik, Prompt-Baukästen und Co. Fast alle nutzen sie KI, sei es, um ganz schnell was zu recherchieren, um vielleicht ein paar Bilder zu generieren, Videos zu bearbeiten, in meinem Fall auch Interview-Transkripte zu erstellen. Manche von uns kreieren richtig ausgeklügelte und kreative Prompts, die fast schon einer Kurzgeschichte gleichen. Wieder andere haben KI-Tools längst in den Arbeitsalltag in der Kanzlei implementiert. Die Frage ist meistens gar nicht, nutzt du KI, sondern die Frage lautet, nutzt du KI zum Spaß, als Arbeitserleichterung oder als festen Bestandteil täglicher Arbeitsprozesse? Wofür und wie sinnvoll nutzt du KI eigentlich und schöpfst du das Potenzial aus, das KI bietet? Ich weiß es nicht, aber ich tippe mal drauf, bei den meisten Juristinnen und Juristen, auch bei mir, ist bestimmt noch gewaltig Luft nach oben, wenn es um sinnvolle Nutzung von AI geht. Und ob das so ist, will ich heute mit Leopold Beer klären. Leo hat das erste Staatsexamen abgelegt, startet jetzt im April mit seinem Referendariat und ist Gründer und CEO einer Firma für strategische KI-Beratung. Lieber Leo, ich freue mich sehr, dass du Zeit und Lust hast, um mit mir ein wenig über KI zu plaudern.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Leo, die Lauscher kennen dich schon. Du warst schon mal hier bei mir am Mikro und zwar in der Folge Free the Data. Da haben wir so ein bisschen über Datenkraken gesprochen, also Suchmaschinen, die ja unglaubliche Datenmengen über die Nutzer sammeln und die wissen manchmal, das war so unser Beispiel, schon vor einem Ehepaar, dass eine Trennung bevorsteht und dann wird passende Werbung für Trennungsberatung ausgespielt. Und wir haben uns da, deswegen will ich da nochmal kurz einhaken, uns über das Forschungsprojekt Predi und über Datensouveränität und über Open Search Foundation unterhalten. Wie ist denn der Stand bei Predi? Wollte ich nur mal kurz, bevor wir einsteigen in KI.
Ja, also das Projekt läuft weiter. Das Team arbeitet da gerade an so Anforderungs- und Gestaltungsmustern. Das heißt, es geht darum, wie Unternehmen diese Webdaten, die im Rahmen des Projekts auch gesammelt werden, besser nutzen können. Und diskutiert dann auch notwendige oder möglicherweise notwendige Gesetzesänderungen mit dem Europaparlament, sind da im engen Austausch und schauen sozusagen, wie es da weitergehen kann.
Spannend. Und ich glaube, Datensouveränität wird immer wichtiger. Du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, die Meldung. USA fordert Zugriff auf unsere Daten, die bei der Polizei gesammelt werden. Also ich glaube, das Thema Datensouveränität wird immer, immer wichtiger und wir hinken da immer noch so ein bisschen hinterher. Heute haben wir aber ein anderes Thema, weil ich glaube, sonst bleiben wir auf der Datensouveränität hängen, die nächsten 2 Stunden. Heute haben wir ein anderes Thema und ich hatte richtig Glück, dich noch zu erwischen. Du bist quasi mit einem Bein schon im Flieger in die USA, weil du da gerade dich mit dem Thema Digitalregulierung beschäftigst im Rahmen deiner Promotion. Aber ich bin ehrlich, auch da muss ich mal kurz nachhaken, ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil ich denke bei dir immer sofort ja an Datensouveränität, an Europa und jetzt ausgerechnet USA. Was genau hast du da vor und warum USA?
Ja, also es ist ja so, dass man immer von anderen lernen kann und gerade die USA machen, was Innovation angeht, offensichtlich ein paar Sachen richtig, weil ja letztendlich alle Tech-Startups, viele Innovationen in der USA entstehen und dann letztendlich auf den europäischen Markt rüberschwappen. Und da gibt es ganz, ganz viele Mythen, die sich sehr, sehr hartnäckig halten. Und gerade das Thema Digitalregulierung wird ganz, ganz häufig als Hindernis gesehen für echte Innovation. Ich wollte mir das mal ein bisschen genauer angucken und bin deswegen an der Cornell University und schaue mir an, ist es wirklich anders? Was ist anders? Also Wie ist überhaupt die Digitalregulierung in den USA und was können wir da vielleicht als Europäer uns auch abgucken, um hier in Europa Innovation zu erleichtern und zu verbessern? Und da ist es natürlich sinnvoll, dorthin zu gehen und dorthin zu schauen, wo es schon ganz gut funktioniert.
Verstehe, so rum ergibt es natürlich wieder Sinn. dann in den USA zu gucken, was läuft da gut, um es dann hier selber zu machen. Okay, jetzt mit dem Twist passt es dann auch wieder zu dir. Ich hoffe aber, dass dann nur gute Trends zu uns rüberschwappen und nicht einige andere Trends, die sich da gerade nachhaltig abzeichnen.
Ja, Leo, das hoffe ich auch. Aber wenn man beim Sitznachbarn spickt, dann schreibt man ja auch nur das ab, was gut ist. Und das, was er selber nicht weiß, der Nachbar, schreibt man ja auch nicht ab.
Idealerweise nicht, da hast du recht. So, KI. Leo, du promovierst nicht nur, sondern, ich habe es eben schon kurz erwähnt, du bist ja auch CEO und Gründer einer eigenen Firma. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, das ist schon eine ganze Weile her. Irgendwie ist das voll an mir vorbeigegangen. Und deswegen würde ich jetzt gerne wissen, erzähl mal so ein bisschen, welche Firma hast du gegründet und was bietet ihr warum an?
Ja, sehr gerne. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im juristischen Umfeld viele wissen und merken, dass KI super wichtig ist und auch was ist, was gekommen ist, um zu bleiben sozusagen. Also kein Trend, den man irgendwie vorüberziehen lassen kann, sondern dass KI ganz nachhaltig die Geschäftsprozesse und die Art und Weise, wie Unternehmen agieren, beeinflussen wird. Und da gab es aber eine sehr, sehr starke Lücke zwischen KI ist wichtig und ich weiß, wie ich KI gut nutzen kann in meinem Unternehmen. Und weil ich KI schon immer spannend fand und mich gern damit beschäftigt habe und mich das wirklich sehr interessiert, habe ich beschlossen, diese Lücke sozusagen so ein bisschen zu schließen oder zu versuchen zu schließen und habe deswegen Zephylex gegründet. Was wir machen, ist im Prinzip Unternehmen dabei helfen, KI strategisch, technisch rechtssicher zu nutzen, um dadurch dann sozusagen einen messbaren Mehrwert für ihr Unternehmen zu erzielen. Das sind alle drei Disziplinen vereint bei uns, sowohl Recht als auch Technik und eben strategische Fragen. Und das bedeutet dann in der Praxis, dass wir zum Beispiel Tools bauen für Kanzleien oder dass wir Schulungen anbieten und Schulungen durchführen, damit Mitarbeitende in Kanzleien oder auch in Rechtsabteilungen ein KI-Tool nutzen können oder dass wir die Geschäftsleitung von Unternehmen strategisch beraten, wie man sich im KI-Bereich gut aufstellen kann, also welche Tools man nutzen kann, welche Geschäftsprozesse sich dafür eignen, mit KI unterstützt zu werden.
Mega spannend. Das heißt, du hast den vollen Durchblick und ja auch so ein bisschen marktübergreifend, also ja nicht nur mit Blick auf die Anwaltschaft, sondern generell. Deswegen, wenn man jetzt so bedenkt, was KI alles kann, wie würdest du vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 mal die Anwaltschaft einordnen, wo einsortieren, was jetzt Nutzung von KI inklusive, was weiß ich, Implementierung in Prozesse, Strategie, Change Management so anbelangt. Wo würdest du die Anwaltschaft einsortieren, 1 bis 10?
Ja, also ich würde sagen, so eine stabile 4 von 10. Also es gibt schon wirkliche Vorreiter, die das sehr, sehr gut nutzen in den Kanzleien beziehungsweise in der Anwaltschaft und auch wirklich gute Ideen. Also da sind die Juristinnen und Juristen auch sehr kreativ. Aber was oft fehlt, ist so ein bisschen dieses strategische Durchdenken. Das sind oft kleine Projekte im engen Rahmen sozusagen und es wird nicht wirklich die Art und Weise, wie man das Geschäft erbringt, sozusagen strukturiert durchdacht.
Das, was du sagst, finde ich ganz interessant, weil das ist auch mein Gefühl. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind da echt krasse Experten. Die haben da richtig Freude dran. Es gibt ja auch Kanzleien, die selbst Tools entwickeln für sich. Es gibt so ein paar richtige Vorreiter. Ich habe aber das Gefühl, die Schere ist da sehr, sehr groß in der Anwaltschaft. Also du hast von ein paar KI-Profis bis zu ein paar Totalverweigerern irgendwie alles bunt gemischt dabei. Oder was ist so dein Gefühl, dein Überblick über die Rechtsbranche?
Das sehe ich ganz genauso wie du, ehrlich gesagt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es nur sehr, sehr wenig Totalverweigerer gibt. Da meint man ja, da gibt es recht viele, gerade in der juristischen Branche, vielleicht in der höheren Seniorität, die sagen, das habe ich schon immer so gemacht und da braucht jetzt KI auch nicht mehr kommen. Das sind aber überraschend wenige. Und wenn man sich die anguckt, dann gibt es häufig andere Gründe, dass zum Beispiel die Kompetenzen fehlen und dass sie sich deswegen unwohl damit fühlen. Also da gibt es eine Schere, aber gerade die sehr, sehr stark in Richtung gehen, ich möchte KI überhaupt nicht nutzen, das braucht es auch überhaupt nicht. Bei denen hat es oft andere Gründe als diese reine Ablehnung des KI-Trends. Generell ist ja, glaube ich, die juristische Branche durchaus konservativ. Und viele waren gerade am Anfang von diesem ganzen KI-Boom in Anführungsstrichen eher zurückhaltend. Das hat sich jetzt aber in den letzten Monaten schon recht stark gewandelt. Also ja, es gab viele, die gesagt haben, wir machen jetzt super wenig in dem Bereich und eigentlich haben inzwischen fast alle kapiert, irgendwie müssen wir da jetzt langsam Gas geben und müssen irgendwie vorankommen. Und deswegen ziehen langsam auch die nach, die sozusagen nicht von Anfang an irgendwelche tollen internen Projekte gemacht haben, was super beeindruckend war und mich auch ehrlicherweise selber überrascht hat, dass wirklich manche Kanzleien da so am Zahn der Zeit waren und so intensiv dran gearbeitet haben, eigene Tools zu entwickeln.
Um nochmal so auf die Skala zu gucken, damit wir so ein bisschen Vergleich haben. Welche Branchen haben deiner Meinung nach die Nase weiter vorne als die Anwaltschaft und wo auf der Skala würdest du die einsortieren? Welche Branchen sind da Vorreiter?
Also ich würde sagen, dass Versicherungen ganz gut dabei sind. Vielleicht, keine Ahnung, eine 8 von 10 oder so, weil die schon recht früh angefangen haben, dieses Ganze, es ist ja klassisches Massengeschäft und das zu automatisieren und KI zu stützen und zum Beispiel Betrugserkennungsmechanismen zu entwickeln. Da hat ein Kollege in der Kanzlei, hat da schon vor 10 Jahren seine Promotion drüber geschrieben. Also das ist was schon relativ, eine Branche, die schon relativ weit vorangekommen ist. Das Gleiche gilt natürlich generell für die Tech-Branche, wo du eine hohe Datenreife hast, wo es schnelle Release-Zyklen gibt. Also auch die sind natürlich ganz vorne mit dabei. Finance auch. Gerade so, keine Ahnung, Investmentbanken oder Asset-Manager, weil die einfach eine hohe Automatisierungsquote haben, weil die stark modellgetriebene Geschäftsprozesse haben. Also das sind definitiv die so vorne mit dabei sind. Im Transport, keine Ahnung, Dispo, welcher LKW fährt wann wohin und welche Güter werden wie transportiert, die sind auch super. Da mangelt es teilweise noch so ein bisschen an der Datenqualität. Also die sind dann vielleicht eher so im Bereich 5 bis 6 von 10. Und die so ein bisschen hinterherhinken, und das ist natürlich der öffentliche Sektor, so die Verwaltung, da gibt es viele coole und richtig gute Pilotprojekte. Aber da hat sich das noch nicht so in der Breite durchgesetzt, einfach weil die Beschaffung relativ langsam ist. Und natürlich ehrlicherweise auch, weil die einen super starken Fokus auf Datenschutz haben und dann viele Sachen einfach langsamer gehen oder man sich Lösungen überlegen muss für Probleme. Ja. Gesundheitswesen hat auch noch viel Potenzial, ist aber eher hinten mit dabei. In der Diagnostik nutzen die das ganz gerne, aber dann eher weniger in Prozessen. Ja, also durchaus sehr gemischt in den verschiedenen Branchen.
Im Gesundheitswesen hat sich einiges getan. Ich habe ein ganz spannendes Gespräch geführt mit Florian Schwieke. Er arbeitet für Corti und die produzieren ja verschiedenste Lösungen fürs Gesundheitswesen. Und da geht schon echt viel. Es darf nur nicht alles gehen. Also das ist da derselbe Punkt. Und mega fancy. Weißt du, wer uns komplett abgehängt hat? Die Landwirtschaft. Ich habe mal als Sommerspecial, liebe Grüße an Michael, ein Battle veranstaltet mit einem Landwirt. Und wir haben geguckt, wo haben die Landwirte die Nase vorn und wo die Anwälte. Sagen wir es mal so, im Bereich KI waren wir das aber nicht. Das ist richtig krass, was in der Landwirtschaft schon automatisiert passiert. Also richtig krass. Ich verlinke die Episode nochmal für alle, die es interessiert. Da haben wir noch Aufholbedarf. Leo, was glaubst du, wie sich die Rechtsberatung vielleicht einmal mittelfristig, einmal langfristig verändern wird? Weil davon hängt es ja so ein bisschen ab, auf welchen Gebieten wir uns fit machen müssen.
Ich glaube, dass sich die Rechtsbranche recht stark verändern wird. Ich glaube, dass da auch entsprechend sich die Kompetenzen, die junge Juristinnen und Juristen sich aneignen müssen, /sollten verändern werden, weil gerade die Arbeiten, die auf so einem Einstiegslevel stattfinden, stark automatisierbar sind. Also das, was ich sozusagen als studentische Hilfskraft, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei mache, zum Beispiel Recherche, Texterstellung, diese ganzen Themen, wird dann auf andere Skills ankommen. Also ich glaube, dass mittelfristig KI als Assistenz, als Art Sparringspartner sich entwickeln wird in Kanzleien, in Rechtsabteilungen. Ich glaube, dass sich da auch gewisse Qualitätsstandards oder Branchenstandards entwickeln werden, was sozusagen üblich ist und von allen Kanzleien sozusagen genutzt wird. Langfristig glaube ich aber schon, dass sich die Art und Weise, wie wir beraten, wie Anwältinnen und Anwälte ihre Dienstleistungen erbringen, schon recht stark verändern wird und dass die Produkte digitaler werden, also dass sie KI-getriebener werden, dass man vielleicht auch einen gewissen Grad an Self-Service hat. Ich meine, im Moment ist es regulatorisch noch nicht möglich, aber einfache Rechtsfragen kann ich dann vielleicht selber mir irgendwie beantworten mit Hilfe von irgendeinem Tool, das meine Kanzlei anbietet oder generell, dass die Beratung hybrider wird, dass die Abrechnungsmodelle anders sind, dass nicht mehr nach Stundensatz abgerechnet wird, sondern halt nach Leistung. Also ich glaube schon, das wird sich stark verändern. Das ist natürlich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Da würden jetzt wahrscheinlich 100 Personen, würden 100 verschiedene Richtungen irgendwie vorhersehen. Aber ich glaube, wo sich alle einig wären, ist, dass sich einiges verändern wird.
Ja, das glaube ich auch. Hat schon meine Oma immer gesagt, nichts ist so sicher wie die Veränderung.
Ja,
so viel dazu. Also verändern wird sich der Rechtsberatungsmarkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt ist halt die große Frage, würdest du sagen, KI ist a nice to have oder ist es eher ein need to have? Oder muss ich danach differenzieren, auf welchem Rechtsgebiet ich tätig bin, in welcher Kanzleieinheit größenmäßig ich arbeite? Oder muss ich nach dem Einsatz differenzieren und nach dem Rechtsgebiet? Weil es gibt ja so organisatorische Abläufe, Mandatsakquise, so die ersten Informationen, die du vom Mandanten abfragst. Also rein Orga. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie Masseverfahren. Es gibt aber auch Rechtsgebiete wie Familienrecht oder Strafrecht. Also glaubst du, das war jetzt ein langer Ansatz für diese Frage, aber glaubst du, ist es ein nice to have oder es wird zumindest in einzelnen Bereichen definitiv ein need to have?
Ich bin überzeugt davon, dass es ein need to have ist, schon oder zumindest wird. Und sonst würde ich mich nicht so intensiv damit befassen. Ich glaube, dass perspektivisch kein Weg dran vorbeiführt. Ich glaube, dass die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Also dass sozusagen, wie konkret ich KI nutze und wie intensiv und für welche Art von Arbeit, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass zum Beispiel in kleineren Organisationseinheiten der Mehrwert von KI gerade darin liegt, dass man diese Hintergrundprozesse, also Organisationsprozesse sozusagen automatisiert und verbessert und beschleunigt und dass man darüber den größten Produktivitätshebel hat und dass dafür in größeren Organisationseinheiten vielleicht der Hebel eher darin liegt, dass man besser skalieren kann, weil man die Qualität der Beratung verbessern kann, vereinheitlichen kann, weil man das Know-how, das Wissen, das ja natürlich in solchen großen Schiffen massenhaft vorhanden ist, besser nutzbar machen kann für alle, die da arbeiten.
Ja, wir haben vorhin schon so einen Punkt, weil es geht ja dann um Differenzierung und letztlich muss ich so ein bisschen eigenen Bedarf analysieren, da kommen wir ja gleich noch dazu. Aber jetzt hatten wir verschiedene Punkte, Massenverfahren, Inhalte skalieren, Recherche, Orga. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen von der Theorie weg und ein bisschen praktisch gucken. Was kann KI eigentlich? Weil ich glaube, viele von uns haben eine Vorstellung, ja, KI ist in meinem Videobearbeitungsprogramm drin, tipsel da ein bisschen was in ChatGPT rum, probiere mich aus. Aber ich glaube, viele, die gerade erst so anfangen, sich zu befassen, haben keine Vorstellung, was KI eigentlich kann und wie ich das praxisnah in der Kanzlei nutzen kann. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, welche Tools gibt es überhaupt? Also was können Tools heute? Wofür kann ich die grundsätzlich nutzen? So ein bisschen konkreter.
Ja, gerne. Also es ist schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Ich werde es trotzdem gerne probieren. Es gibt natürlich super, super viele Anwendungsfälle, die auch sehr individuell sind. Und da ist dann am Ende die Kreativität jedes und jeder Einzelnen gefragt. Was es natürlich ganz klassisch gibt und was wir, glaube ich, auch alle kennen, sind diese großen Sprachmodelle, also so allgemeine Large Language Models, die eignen sich sehr, sehr gut für Textarbeit. Ich sag mal, der niedrigschwelligste Anwendungsfall wäre, den Sprachstil eines Textes, den ich geschrieben habe, anzupassen oder da am Ende mal dieses Modell drüber laufen zu lassen über einen Schriftsatz, den ich verfasst habe. Und dann würde das Modell zum Beispiel bestimmte Schwächen in diesem Schriftsatz sprachlicher Natur zum Beispiel identifizieren. Also wenn irgendwie die Satzanfänge immer gleich sind oder wenn bestimmte logische Fehler sind, da sind solche großen Modelle inzwischen auch schon ganz gut, das zu erkennen. Also alles, was irgendwie klassische Textarbeit ist, da eignen sich solche LLMs ganz gut. Es gibt dann natürlich auch gerade für Juristinnen und Juristen recht viele Spezialtools. Da den Überblick zu behalten, ist teilweise gar nicht so einfach, finde ich. Das fällt jetzt auch mir teilweise ein bisschen schwer, weil es super viele Startups und so weiter gibt. Die haben dann jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Also was ganz klassisch und auch sinnvoll aus meiner Sicht für viele Kanzleien ist, ist, solche Tools zu nutzen für die juristische Recherche, weil da einfach viel Zeit drauf geht. Und was KI heutzutage schon sehr gut kann, ist bei großen Datenmengen Passagen zu identifizieren, die für mich jeweils konkret bei der Aufgabe, die ich habe, relevant sind. Was dann auch ganz gerne genutzt wird und was KI auch gut kann, ist so dieses Thema Vertragsreview, bestimmte Klauseln prüfen, vielleicht auf Grundlage von vordefinierten Checklisten, die ich in der Kanzlei selber entwickelt habe. Da gibt es spezielle Tools und gerade im Rahmen von Unternehmenstransaktionen ist es super hilfreich, weil man einfach große Datenräume schnell durchsuchen kann auf die von üblichen Vertragsmustern abweichen. Und da kann man sich wirklich extrem viel Zeit sparen und auch schnell einfach einen Überblick verschaffen über viele Dokumente. Und das nutzen wir zum Beispiel in meiner Kanzlei recht viel. Oder dann, wofür es auch Tools gibt, ist zum Beispiel Übersetzung. Ich habe einen englischsprachigen Mandanten oder eine englischsprachige Mandantin und der Vertrag, der abgeschlossen wird, ist aber auf Deutsch. Dann haue ich den einfach rein in irgendein Übersetzungs-KI-Tool und das bringt halt deutlich präzisere Ergebnisse als die klassischen Tools, die wir vielleicht früher alle genutzt haben. Grundsätzlich, was auch so jetzt ein bisschen stärker in diese Organisationsrichtung geht oder diese Kanzleientwicklungsthemen, man kann einfach Prozesse gut modellieren. Man kann zum Beispiel Fee-Quotes, die erstellt werden, kann man deutlich beschleunigen durch KI. Man kann diese ganzen klassischen Einreichungen, die man so als Juristin machen muss für irgendwelche Rankings und so weiter, kann man automatisieren. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, die Fülle an Anwendungsfällen ist kaum zu überschauen. Und letztendlich muss jeder wirklich gucken, was ist für mich am sinnvollsten und wo habe ich den größten Hebel. Also was spart mir am meisten Zeit? Wo ist vielleicht die Qualitätsverbesserung am stärksten? Und dann glaube ich aber, dass es für jede und für jeden Bereich gibt, wo man KI wirklich sinnvoll und gut einsetzen kann.
Ja, das glaube ich auch. Also mir persönlich macht es einfach super viel Spaß, da auch rumzuprobieren. Also ich nutze viel KI. Ich bin unterschiedlich begeistert von den Ergebnissen. Das liegt zum Teil natürlich an demjenigen, der da vor dem Bildschirm sitzt. Das ist schon klar. Aber das kannst du echt cool weiterentwickeln. Mein größtes Problem bei der Nutzung von KI-Tools ist am Ende immer Fehler auszuschließen. Also ich habe, da kommen wir ja gleich noch so beim Prompt ein bisschen dazu. Also ich habe schon Prompt-Text-Bausteine, um Halluzinieren auszuschließen. Manchmal ist es aber echt schwer und ich komme drauf, weil ich mich gerade am Wochenende total mit KI gezofft habe am Ende. Ich werde dann irgendwann so wütend. Und da habe ich
just
eine große, also wirklich Datenrecherche. Ich habe Statistiken auswerten wollen und es ging für ein Projekt um Ermittlungsverfahren und Verurteilungen, aber sehr, sehr spezifisch und eine Suchtthematik und Rückfallquoten. Und ich habe wundervolle Zahlen gekriegt mit Quelle. Und da stand aber tatsächlich in den Quellen alles nicht drin. Die haben sich grundsätzlich alle mit der Thematik befasst. Und dann entsponn sich wirklich eine langatmige Diskussion. um rauszukriegen, wie wurden diese Zahlen errechnet. Ich kam dann hinterher drauf, die KI hat sich das aus 1000 verschiedenen Quellen zusammengerechnet, aber total schwachsinnig. Also ich kam auf Verurteilungsraten, wenn Deutschland die hätte, das wäre nice. haben wir aber nicht. Und da muss man echt immer aufpassen. Und ich habe dann auch versucht, die KI dazu zu bringen, mir in den Quellen, die sie mir dazu genannt hat, zu benennen, wo das genau steht. Hat sie gemacht, stand aber nicht. Also das finde ich ganz spannend. Da können wir ja gleich noch so ein paar Tipps von dir einsammeln. Und weil du gesagt hast, Textarbeit, das funktioniert manchmal ganz gut. Kleiner Tipp, man muss immer darauf achten, dass die Schlussfrage die KI immer stellt, dass man die dann beim Veröffentlichen rauslöscht. Ist im Spiegel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dem Spiegel passiert. Spiegel hat einen Artikel veröffentlicht und in der letzten Zeile stand, soll ich dir das Ganze etwas magaziniger formulieren? Fragezeichen.
Das wurde. Das ist geil.
Ja. Kann passieren. So, jetzt hast du gesagt, es kommt drauf an, typische Juristenantwort, also es kommt drauf an, wo mir das Ganze im Kanzleialltag helfen kann. Die Frage ist, wie mache ich denn so eine quasi Innenmarktanalyse? Was anderes ist es ja nicht. Wie entscheide ich, wo mir KI wirklich was abnehmen kann? Weil das ist ja irgendwie so ein, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also um mich zu entscheiden, welches Tool ergibt für mich Sinn, muss ich ja erstmal wissen, was ich brauche. Um zu wissen, was ich brauchen könnte, muss ich irgendwie ein bisschen wissen, was könnte KI denn überhaupt? Wo setze ich da an? Wie analysiere ich das?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, die sich natürlich viele stellen. Grundsätzlich ist es schon mal gut, wenn du da überhaupt strategisch rangehst. Also und dann nicht wie so ein kopfloses Huhn in der Gegend rumrennst, total aufgescheucht, weil alle irgendwie KI machen und jetzt möchtest du das auch machen. Da ist wichtig, was du schon gesagt hast, zu experimentieren. Das ist tatsächlich was, was wir auch unseren Kunden immer raten, dass wir sagen, okay, man darf zu Beginn auch einfach mal ausprobieren. Und dieses Ausprobieren kann auch Teil der Strategie sein, dass man einfach mal ein paar Tools einfach testet. Wenn man das Ganze dann ein bisschen strukturierter machen möchte, dann geht es im ersten Schritt erstmal so ein bisschen darum zu gucken, was sind denn gerade meine größten Pain Points und was sind vielleicht Probleme, die ich auch im gesamten Unternehmen gerade habe oder Herausforderungen, sei es, dass ich nicht genug Berufsträgerinnen und Berufsträger habe, die für mich arbeiten oder sei es, dass ich nicht genügend Personen in der Assistenz habe, die sozusagen das ganze Backoffice schmeißen. Also da wirklich individuell zu gucken, was stört mich gerade oder was fordert mich gerade heraus in meinem Unternehmen. Und dann im zweiten Schritt kann man gucken, so ein bisschen die Risikolandschaft. Also was sind vielleicht Bereiche, die unbedingt funktionieren müssen und wo ich, sage ich mal, Perfektion brauche und vielleicht nicht die Muße habe, um irgendwelche Pilotprojekte zu starten, einfach weil der Prozess zu elementar ist. Und da würde man dann sagen, das wären jetzt vielleicht nicht die Bereiche, in denen ich starten würde. Und dann guckt man sich so ein bisschen die Schnittmenge an. Also was ist gerade eine Herausforderung für mich und zugleich nicht bei diesem super, super risikobehafteten Prozessen dabei. Und dann kann man sich anschauen, was ist da mit KI machbar. Dann geht es so ein bisschen darum, einfach Pilotprojekte zu starten in diesen Bereichen, Dinge auszuprobieren. Das ist diese Ausprobierensphase. Allerdings mit klaren Metriken, also zu gucken, wie beeinflusst die KI-Nutzung tatsächlich den Prozess, wie ist die Fehlerquote, wie viel manuelle Arbeit habe ich, wie verbessert sich vielleicht die Qualität der Ergebnisse. Das ist was häufig dann unter den Tisch fällt oder auf, sage ich mal, persönlicher Ebene beantwortet wird. Wie fühlen sich die Mitarbeitenden damit? Aber das darf eben nicht der einzige Faktor sein, sondern da muss man dann vielleicht auch mal wirtschaftlich rangehen und gucken, was bringt mir das. Und da, glaube ich, ist noch eine große Lücke bei vielen Unternehmen. Ist ja auch so, dass MIT schon vor ein paar Monaten eine Studie veröffentlicht hat, dass 95% der KI-Investitionen ins Leere gehen und keinen wirtschaftlich messbaren Mehrwert für Unternehmen bringen. Und genau in dieser Pilotphase entscheidet sich letztendlich, bringt es mir wirklich einen Mehrwert oder nicht. Grundsätzlich ist eben wichtig, weswegen man mit Pilotprojekten startet, ist klein anfangen, da die Learnings mitnehmen, schauen, was muss ich besser machen, was sind vielleicht irgendwelche Hürden, die ich zu überwinden habe. Und dann kann man groß ausrollen und skalieren. Wobei das jetzt ehrlicherweise auch kein Hexenwerk ist, sondern es gilt ja grundsätzlich bei jedem IT-Projekt, das ich irgendwie bei mir in der Kanzlei durchführen möchte.
Ich glaube, so zu denken, das ist das Problem, ist vielen Juristinnen und Juristen fremd, weil es uns nicht beigebracht wurde. Also so die strategische Planung, wie gehe ich an ein Projekt, an eine Investition rum und wie messe ich die Ergebnisse, welche Schritte sind da erforderlich? Das ist ja eher aus einem anderen wissenschaftlichen Bereich das Arbeiten oder ökonomischer Ansatz.
Häufig haben wir auch einfach nicht die Zeit dafür. Das ist ja auch
und ich glaube, wir haben es einfach auch nicht gelernt. Finde ich ganz witzig und ich glaube, ich bin so ein klassischer Kandidat für genau solche Dinge. Also ich würde danach gucken, habe ich auch. Ich nutze auch KI, also ich bringe mir auch einen Mehrwert, das habe ich dann schon nachverfolgt. Aber ich bin auch so eher so, ich gucke mal, was mir am lästigsten ist und was mich am meisten Zeit kostet, ohne dass es super schlimm wäre, wenn da mal was nicht 100% sitzt. Also danach habe ich ausgewählt, wo kann ich das einsetzen. Da setze ich es auch ein.
Intuitiv alles richtig gemacht.
Ich habe aber jetzt das nicht als Projekt, sondern das ist jetzt da und das mache ich. Und ich stelle aber schon fest, immer mal wieder durch Zufall entdecke ich irgendwas, irgendein Feature, irgendeine Funktion. Ach guck, gibt's auch. Also so richtig strategisch bin ich auch nicht rangegangen, sondern ich habe einfach geguckt, ob ich mir ein bisschen ein paar lästige Sachen sparen kann. Ich glaube, ich wäre auch eine von den Kandidatinnen, die dann nicht richtig nachhält, lohnt sich diese Investition. Ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, weil das ein schmaler Taler ist und ich es täglich nutze. Aber so richtig ökonomisch bin ich da nicht dran, muss ich ja auch nicht. Also im Übrigen nutze ich auch nicht nur kostenpflichtige KI und im Wesentlichen für diesen Podcast. Also das hilft mir schon sehr. Also ich habe damit angefangen zu gucken, wo kann ich mir Zeit sparen. So, gehen wir mal wieder zurück in die Kanzlei. Wir haben uns also damit befasst, welchen Bedarf habe ich und welche Art von Tool gibt es da grundsätzlich. Und wenn ich selber nicht schaffe, mir einen Überblick zu verschaffen und du mir jetzt in dem Fall nicht dabei geholfen hast, könnte ich ja einfach mal einen schönen Prompt schreiben und die KI fragen, was es so gibt und wo ich was vielleicht einsetzen könnte. Hast du das schon mal ausprobiert, was da für Ergebnisse kommen?
Ich habe da auch durchaus Deep Research-Funktionen genutzt, um mir da eine Übersicht erstellen zu lassen. Die waren aber noch nicht so richtig zufriedenstellend, ehrlich gesagt. Man muss ja fairerweise sagen, die KI, die man gerade nutzt, ist immer die schlechteste, die man jemals nutzen wird. Aber als ich das letzte Mal ausprobiert habe, war ich ein bisschen enttäuscht, ob der Ergebnisse.
Das ist ja sowieso immer die wichtigste Erkenntnis. Nicht immer auf das verlassen, was da am Ende rausgespuckt wird. So, aber wie entscheide ich mich dann für ein passendes Tool? Es gibt ja eine Fülle von Anbietern. Wie ermittle ich da, was meine Bedürfnisse erfüllt und worauf sollte ich vielleicht achten bei der Auswahl?
Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist schon das Thema, das du so ein bisschen angesprochen hast, zu wissen, welche Anbieter es überhaupt gibt, weil da gerade super viele neue Startups aus dem Boden sprießen, die ganz unterschiedliche Ansätze haben, ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zum Beispiel gibt es manche, die sagen, ich traue den Juristinnen und Juristen nicht zu, gescheit zu prompten. Und ich baue dann eine KI, wo ich sozusagen möglichst viel Prompting-Arbeit sozusagen im Hintergrund stattfindet, ohne dass der Anwender oder die Anwenderin es überhaupt mitbekommt. Und die Herausforderung ist, diese Startups auf dem Schirm zu haben und wirklich zu überlegen, okay, welches passt da jetzt zu mir? Ich glaube, was generell als allgemeiner Tipp wichtig ist, ist sozusagen die eigenen Prioritäten zu kennen. Also zum Beispiel, wie ist mein Risikoappetit, was Datenschutz angeht? Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und dann kann man entsprechend die Schwerpunkte setzen in der Anbieterauswahl. Ich glaube, worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen soll, und was man sich bei jedem Anbieter anschauen sollte, sind so ein paar Standardpunkte, die man wie so eine Art Checkliste letztendlich abarbeiten kann. Das sind aus meiner Sicht zwei Bereiche im Wesentlichen, wo ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen werde. Das eine ist das ganze Thema Sicherheit und Kontrolle. Und das andere ist so ein bisschen Arbeitsfähigkeit und Qualität. Und bei Sicherheit und Kontrolle würde ich jedem empfehlen, sich bei den Anbietern anzugucken, wie ist denn die Datenverwendung? Insbesondere was meine Input-Daten angeht. Was passiert mit den Input-Daten? Kann ich ausschließen, dass die weiterverwendet werden? Zum Beispiel, um das KI-Modell, das dahinter liegt, zu trainieren und zu verbessern. Da wäre immer der Rat, darauf zu achten, das Training mit den Daten, mit den Input-Daten, die ich eingebe in dieses Modell, auszuschließen. Es muss ausschließbar sein. Das nächste ist so ein bisschen das Thema Datenflüsse. Also wo sind zum Beispiel die Serverstandorte des Anbieters? Sind die in Deutschland? Sind die in den USA? Sind die in Russland? Das kann ja alles sein.
Ja. Die Achse USA, ja. Russland, China. Ja, nice.
Ja, das muss man sich einfach angucken und da muss man sich dann vielleicht auch durch irgendeine Datenschutzerklärung kämpfen und das ist vielleicht für alle, die nicht Datenschutzrechtler sind, ziemlich ätzend. Aber es ist halt wichtig, auch wie lange werden die Daten gespeichert? Wie sind die vielleicht verschlüsselt? Wie ist es mit den Zugriffsrechten? Kann ich irgendwie zum Beispiel, wenn ich große Datenbanken einpflege in irgendwelche KI-Lösungen, kann ich da sicherstellen, dass derjenige, der sozusagen in meiner Firmenumgebung Zugriff hat auf ein Dokument oder eben keinen Zugriff hat auf mein Dokument, dass das auch wiedergespiegelt ist, wenn ich diese Datenbanken in das KI-Modell eingebe? Oder gerade in größeren Unternehmen ermöglicht zum Beispiel dieser KI-Anbieter bestimmte Authentifizierungsmethoden, SSO zum Beispiel. Also dieser ganze Bereich Sicherheit, welche Kontrollmöglichkeiten habe ich als Nutzer, als Nutzerin dieser Anwendung. Das wäre so der erste Bereich, der erste Schwerpunkt, den ich immer setzen würde, wenn es darum geht, sich für einen konkreten Anbieter zu entscheiden. Und das zweite liegt eigentlich auf der Hand, ist recht logisch, ist die Frage, wie sind überhaupt die Ergebnisse? Kann ich damit gut arbeiten? Also wie stark kann ich zum Beispiel die Lösung individualisieren, anpassen auf meine konkreten Bedürfnisse? Kann ich irgendwie bestimmte Quellen extern hinzufügen oder auf welche Quellen hat generell das Modell Zugriff? Gerade wenn es um Recherche geht, basiert jetzt dieses Tool zum Beispiel auf den Verlagsinhalten von Beck oder auf den Inhalten von irgendeinem anderen Verlag? Das ist super wichtig. Kann ich zum Beispiel irgendwelche Rollen der KI zuweisen, die ich dann vorprogrammieren kann und die dann bestimmte Prozesse beschleunigen? Kann ich Daten gut exportieren? Ist es so, dass der Schriftsatz, den die KI schreibt, vielleicht direkt in meinem Kanzleiformat exportierbar ist als Word? Welche Integrationen habe ich generell? Muss ich immer in ein separates Programm gehen oder ist das integriert in die Standardsoftware, die ich verwende? Hat das eine Schnittstelle zu dem Dateimanagementsystem, das ich nutze? Also das sind alles Fragen, die man sich stellen kann und die man sich vielleicht auch stellen sollte im Rahmen von so einer Toolauswahl, um dann eben herauszufinden, bringt mir das wirklich was und ist das wirklich das richtige Tool für mich?
Jetzt erschließt mich ich mir gerade auch voll, wie du auf die Idee kamst mit dieser Firma. Weil das ist ja echt mega viel. Und das klingt ja immer, also ich finde immer, wenn du anfängst mit so einem Thema dich zu befassen, klingt ja alles erstmal so wie, oh Gott, das verstehe ich alles nicht, kriege ich alles nicht hin. Wenn man sich ein bisschen reinfuchst, erschließt sich dann Stück für Stück schon das ein oder andere. Aber ich glaube, vielleicht ist das der Grund, warum viele dann so eine Hürde haben, sich da vertieft mit zu befassen, weil dann ist, ja Gott, jetzt fängt das schon wieder an, jetzt muss ich mir das alles angucken, wo das Licht, wie das verarbeitet wird und so weiter. Aber ich finde, bei Anwältinnen und Anwälten ist das halt noch wichtiger, wenn du KI einsetzt, es ist immer wichtig, aber ich finde, bei uns ist es besonders wichtig. Also es klingt nicht ganz einfach, man kann es aber hinkriegen unter Umständen mit Unterstützung. Da gibt es nachher ja von dir auch noch ein kleines Gimmick zu dieser Episode. Also jetzt mal unterstellt, wir haben uns da sehr intensiv mit befasst. Wir haben jetzt so ein bisschen uns damit befasst, was sind unsere Bedürfnisse. Wir haben einen Marktüberblick, wir haben uns für ein Tool entschieden, das wir mal testen wollen. Und jetzt würde ich mal so ganz banal sagen, wenn ich mich angucke, Leo, ich bin so jemand, ich will immer, ich informiere mich super lang, was ich haben will, was das kann. Dann schaffe ich mir das an. Dann habe ich das. Und dann habe ich aber echt keinen Bock, mich mit der Funktionsweise auseinanderzusetzen. Ich bin so ein klassischer, früher war es Handbuch, Bedienungsanleitungsverweigerer. da ist es ja genauso. Es ist ja nicht immer intuitiv klar, wie funktioniert jedes Tool. Bestes Beispiel, diese Kamera, die ich da oben habe. Wollte ich unbedingt haben, die ist ziemlich cool, die kann nämlich tracken. Die hat auch alle möglichen Features. Da hast du eine eigene App dafür und da kannst du 1000 Sachen, habe ich gelesen, was sie alles kann, gekauft, finde ich mega. De facto habe ich sie auf meinen Bildschirm gesetzt und angestöpselt. Ja. Und sagen wir so, es gibt wohl irgendeinen ominösen Sprachbefehl, mit der ich die an- und ausschalte, also das KI-Tracking. Ich habe aber noch nicht mal rausgefunden, welcher Sprachbefehl es ist. Will heißen, ich glaube, ich bin nichts Besonderes. Da gibt es viele, die so ticken wie ich. Und ich nehme mir jetzt gerade vor, dass ich mich endlich mal mit der Funktionsweise dieser Kamera beschäftige. Wie geht man denn jetzt ran? Jetzt habe ich so ein Tool. Also ich muss ja auch irgendwie eine Strategie haben. Wie mache ich mich mit den Funktionen vertraut? Wie gehe ich da ran? Du hast jetzt dein Tool und dann hockst du da. Es ist ja nicht immer so, dass du da einen Einführungs-Crash-Kurs oder irgendwas dazu kriegst.
Ja, das stimmt. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil das beste Tool bringt letztendlich nichts, wenn man nicht damit umgehen kann. Bei der Formel 1 gewinnt ja auch nicht automatisch das schnellste Auto, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und so ist es auch bei der KI-Nutzung in Kanzleien. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich da nicht so ein bisschen nicht verkünstelt, sondern dass man sich einfach anschaut, wie ist der übliche Workflow und dann entsprechend da so dieses ganze Thema Prompting sich vor diesem Hintergrund auch anschaut.
Das ist tatsächlich super wichtig. Ich habe mir schon ganz viele tolle Vorträge angehört zum Thema Prompten. Die Prompting-Skills sind ja wirklich, wirklich wichtig. Und ich notiere mir da immer mit, wenn irgendein Kollege mir was Cooles erzählt. Ich schneide das immer alles mit, damit ich das dann ausprobieren kann und habe schon ganz ansehnliche kleine Sammlungen. Und momentan arbeite ich ganz viel damit, dass ich einen Prompt schreibe, damit mir ein guter Prompt geschrieben wird. Also das funktioniert ganz gut, das macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber du bist ja der Experte. Magst du uns so einen kleinen Crashkurs geben? So die Basics, wie prompte ich richtig? Was muss ein guter Prompt beinhalten? Worauf muss ich achten? So zum gleichen Nachmachen nachher.
Ja, also ich finde super cool, dass du KI nutzt, um einen guten Prompt zu schreiben. Das machen wir nämlich ganz genauso, ehrlich gesagt. Und das ist schon mal ein super guter erster Schritt. Es geht dann im zweiten Schritt vielleicht darum, so ein bisschen zu gucken, okay, wie kann ich denn den KI-Prompt, den mir das Sprachmodell ausgegeben hat, selber nochmal verbessern? Und da sind dann diese Prompting-Tipps ganz gut. Wobei man sagen muss, der Prompt ist wichtig, aber gerade große Sprachmodelle und neuere Sprachmodelle können schon ganz gut auch mit wenig Informationen umgehen. Aber natürlich, je besser der Prompt, desto besser dann auch das Ergebnis. Es gibt so eine Art Prompt-Baukasten. Das funktioniert eigentlich ganz gut, dass man sich einen bestimmten Rahmen gibt sozusagen, an die man drinnen haben will in dem Prompt und dann immer nach der gleichen Struktur sozusagen den Prompt individualisiert für das jeweilige Ziel, das man sozusagen verfolgt in diesem Prompt. Und ein Klassiker ist, der KI eine Rolle zuzuweisen, also zu festzulegen, aus welcher fachlichen Perspektive die KI agieren soll. Also ist die KI jetzt eine Juristin, ein Jurist, ein Redakteur? Geht es darum, ist es eine Datenanalyse, ist sozusagen die KI ein Datenanalyst? Also da das schon mal im Einstieg festzulegen. Dann geht es natürlich darum, das Ziel zu formulieren, klar zu beschreiben, welches Ergebnis soll rauskommen. Worum geht es dir? Geht es dir darum, irgendwas zu analysieren? Möchtest du einen Entwurf für einen Schriftsatz? Möchtest du eine Zusammenfassung? Also da der KI klar zu sagen, was sie machen soll, ist ja irgendwo auch logisch. Dann, was gut ist, wenn man gute Ergebnisse erzielen möchte, ist in dem Prompt möglichst viel Kontext zu geben. Also relevante Fakten mitzugeben, Sachverhalte mitzugeben, irgendeine Zielgruppe irgendwie festzulegen, an die zum Beispiel ein Mandantenschreiben gehen soll. Und da kann man dann auch gerne Beispiele geben, also Referenzen, irgendwelche Muster, Beispielstrukturen. Wenn ich mir eine Datenschutzerklärung generieren lassen möchte, eine Standarddatenschutzerklärung, wie es vielleicht ein Muster schon in meiner Kanzlei gibt. Das führt immer dazu, dass die KI einfach zielgenauer arbeitet. Und dann, was auch wichtig ist beim Prompten, ist, mehrstufig zu arbeiten. Also iterierend, immer wenn das Modell eine Ausgabe gibt, dann zu gucken, okay, wie kann ich den Prompt noch verbessern? Man muss die Ergebnisse prüfen. Man kann dann vielleicht sprachlich bestimmte Sachen nachschärfen und verfeinern lassen. Also das so als paar Beispiele. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Punkte, die man beachten kann. Und da gilt aber wie immer, klein anfangen und dann kann man immer noch mehr Tipps und Tricks berücksichtigen und sich da immer näher ranarbeiten an den perfekten Prompt.
Ich finde, das sind super gute Tipps und das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Bei mich hat das, ich mache das auch, also ich speichere mir das auch ab, wenn irgendwas besonders gut funktioniert hat und ich habe auch identische Intro, Outro und so weiter, um gewisse Dinge von vornherein gleich in die richtige Bahn zu lenken oder aber auszuschließen. Und das ist echt super cool, weil dann hast du so eine Art Textbausteinsammlung, wie man es früher für die Schriftsätze hatte. Da hat man das ja auch gemacht. Also das hat mich da total dran erinnert. Man macht jetzt wieder das, was man früher für die händischen Schriftsätze gemacht hat, nämlich sich Bausteine sammeln. Jetzt vielleicht mal so konkret. Das klang, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehbar. Aber hast du vielleicht so ein Beispiel-Prompt, irgendein knackiges Beispiel, damit man das mal mit einem Bild verbindet quasi?
Also stellen wir uns mal vor, dass wir die KI nutzen wollen, um einen Schriftsatz vorzubereiten. Also wir haben unsere Mandantin wurde verklagt und wir wollen jetzt eine Klageerwiderung verfassen. Dann wäre es so, dass wir im ersten Schritt, haben wir gesagt vorhin schon, der KI eine Rolle zuweisen. Also wir würden dann zum Beispiel sagen, arbeite als Prozessanwalt im deutschen Zivilprozessrecht. Dann ist schon mal der Rahmen klar. Als Ziel würden wir dann zum Beispiel schreiben, erstelle eine strukturierte Gliederung für eine Klageerwiderung inklusive Argumentationsansätzen. Dann weiß die KI, was soll sie sozusagen machen, was ist das Ziel. Dann würden wir Kontext natürlich angeben, also zum Beispiel sagen, ja, in der Klage, da geht es um Streit über eine Werklohnforderung, der Kläger behauptet, unsere Mandantin, unser Mandant hätte mangelhaft geleistet und wir bestreiten aber den Mangel und rügen außerdem noch die verspätete Mängelanzeige. Und das Ziel, das wir mit diesem Schriftsatz verfolgen, ist, eine interne Arbeitsgrundlage zu haben und einen finalen Schriftsatz. Das heißt, schreibt im juristischen Stil. Und als Beispiele, das hatten wir ja vorhin auch als Punkt, könnte man sagen, orientiere dich von der Struktur her an folgende Muster, Zulässigkeit, Sachverhalt und rechtliche Würdigung. Und dann könnte ich zum Beispiel noch in das Modell ein, zwei Beispiele oder ein Kanzlei-Template hochladen. Und das wäre dann sozusagen der Prompt für dieses Ziel, eine Klageerwiderung vorzubereiten, inklusive von bestimmten argumentativen Ansatzpunkten.
Da kann man sich doch gleich sehr viel genauer was drunter vorstellen. Und Leo, ich finde es total klasse. Du hast ja meinen Lauscherinnen und Lauschern noch was mitgebracht. So, was du eben zu dem Baukasten erzählt hast, hast du extra für uns nochmal zu Papier gebracht als Gimmick zu dieser Episode. Und das packe ich als Dokument oder als Link in die Shownotes. Und freue ich mich sehr, weil das gibt es in dieser Form tatsächlich nur hier bei Recht Interessant. Das ist ja wie früher mit dem Yps-Heft noch mit Gimmick. Ich danke dir sehr. Also Leute, guckt mal in die Shownotes, könnt ihr euch dann runterladen. Hast du standardisiert auch so ein Anti-Hallo-Prompt mit drin am Ende? Ja, ne? Oder machst du den am Anfang oder am Ende?
Das schreibe ich immer mit rein. Oder zum Beispiel das, was die Quellenarbeit angeht. Ich schreibe immer, dass er mir sozusagen die Quellen angeben soll als klickbare Links. Und dass er Pinpoint Citations machen soll, also wirklich ganz genau angeben soll, wie es drinnen steht, beziehungsweise wörtlich zitieren soll aus den Quellen.
Ja, das mache ich auch und ich verstehe nicht, warum manchmal funktioniert es nicht. Und dann entstehen bei mir solche hin und her, so wie Ping-Pong, dass ich dachte, ich habe gesagt, du sollst nichts erfinden, du Schuft.
Es geht mir ganz genauso. Das Problem ist, dass die KI halt nicht wie ein Mensch denkt und auch nicht wie ein Mensch funktioniert, sondern letztendlich im Grundsatz auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruht. Ich habe da immer das Beispiel des stochastischen Papageien. Also die plappert einfach irgendwas nach, was sie irgendwo gesehen hat, ohne zu wissen, ist das jetzt eigentlich das, was ich wirklich brauche und ohne wirklich zu verstehen, was ich eigentlich will. Und das führt dann natürlich zu ganz, ganz absurden Konversationen. Und ich bin da auch regelmäßig im Diskurs mit den Modellen, dass sie mir doch jetzt bitte einfach auch das geben sollen, was ich brauche und was ich will und was ich angefordert habe.
Beschimpfst du manchmal?
Große Entschuldigungen, aber dann das Ergebnis ist genau das Gleiche.
Ja, beschimpfst du manchmal?
Ja, ich werde manchmal ein bisschen grantig, aber ich habe es für mich gerechtfertigt damit, dass ich irgendwo mal gelesen habe, wenn man der KI droht, zum Beispiel droht, sie abzuschalten, dass die Ergebnisse besser werden. Und seitdem denke ich mir, das ist ja nur im Sinne der Ergebnispflege und nicht, weil ich irgendwie wütend werde auf die KI.
Ja, aber tatsächlich, mich macht das, wenn es nachhaltig nicht funktioniert, das zu bekommen, was ich will, macht mich das wirklich wütend. Und ich hatte, mein schlimmster Streit, das ist absurd, Streit mit KI, war mal in einem Prozess ein Bild zu generieren. Und ich brauchte aus Gründen USA eine diabolische Figur.
Mhm.
Und die sollte aber in USA Zylinder aufhaben und durfte keine Haare haben, weil ich mir das eben so vorgestellt habe. Und dauernd haben die mir so ein bärtiges Monster, hat mir die KI. Und da habe ich gesagt, ey, Glatze, was verstehst du an Glatze nicht? Glatze, 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 kein Haar, kein Bart, nichts. Blank. Ja, okay, ich habe es verstanden. Es tut mir sehr leid. Hier ein Bild von einem komplett haarlosen Dämon. Vollbart, Sonne, Friese. Das ging eine halbe Stunde. Und ich habe dieses Hin und Her tatsächlich aufbewahrt. Und heute lache ich drüber. Aber in dem Moment dachte ich, schmeiß dich gleich ins Fenster.
Ja, es kommt halt immer auf die Trainingsdaten an. Also was zeitweise nicht funktioniert hat, ist, wenn ich der KI den Auftrag gegeben habe, ein Weinglas zu generieren, das randvoll ist. Dann war es Output, als Ausgabe, war immer ein halbvolles Weinglas, weil halt die 100 Millionen Bilder von Weingläsern, die das Modell vielleicht zur Verfügung hat, waren halt alle halb voll. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeitsberechnung, führt dann dazu, dass es sozusagen auch ein halb volles Glas wieder ausgegeben wird. Weil in den Trainingsdaten diese Grundlage sozusagen für meine Idee überhaupt nicht angelegt ist.
Oder sie ist vorhanden, aber gesperrt. Also immer wenn du gern was USA-Kritisches generieren möchtest oder auch nur Fragen dazu stellst, das klappt. Ich habe verschiedene Tools ausprobiert. In aller Regel gar nicht. Deswegen ist es bei der Auswahl ja auch ganz gut zu gucken, welcher Anbieter ist das. Das ist vielleicht ganz gut. Ach, apropos, wir haben ja schon gesagt, worauf ich bei der Anschaffung so ein bisschen achten muss. Jetzt habe ich ein Tool, das ist soweit möglich, erfüllt das meine Anforderungen an die Serverstandorte, Trainingsdaten, an die Verwendung meines Inputs. Gibt es aber was, worauf ich vielleicht bei der Nutzung trotzdem noch achten muss, rechtliche Aspekte? Ich denke da auch nämlich gleich an Berufsrecht, DSGVO, auch in der Nutzung.
Absolut. Also überraschenderweise gibt es da natürlich bestimmte Dinge, die man beachten muss. Was ich ganz cool finde, die Bundesrechtsanwaltskammer hat dazu ja eine Handreichung veröffentlicht, die ich allen Juristinnen und Juristen sehr ans Herz legen kann.
Nicht abgesprochen, nicht abgesprochen. Ich habe nicht gesagt, du sollst das sagen.
Ja, da bin ich tatsächlich selber drauf gekommen. Also wir hatten mal einen Kunden, der das wissen wollte und dann ist das natürlich eine super Quelle. Viel höher gewertete, gewichtete Quellen gibt es natürlich nicht als die Rechtsanwaltskammer, wenn es ums Berufsrecht geht. Und da steht nämlich unter anderem drinnen, das werden jetzt die meisten irgendwie wissen, aber wahrscheinlich nicht direkt im Kopf haben, ist, dass wir natürlich verpflichtet sind zur gewissenhaften Berufsausübung und persönlichen Leistungserbringung. Und das ist natürlich so ein Ding. Das ist halt sehr, 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 sehr abstrakt.
Das ist ein Ding,
bedeutet dann konkret aber zum Beispiel, dass ich den KI-Output kontrollieren muss. Also ich kann nicht einfach unbesehen das, was die KI ausspuckt, einfach bei mir übernehmen. Das kann aber zum Beispiel auch bedeuten, in bestimmten Konstellationen, dass ich KI sogar nutzen muss. Also es kann Konstellationen geben, wo diese gewissenhafte Berufsausübung bedeutet, zum Beispiel in riesigen Masseverfahren, dass ich dazu angehalten bin, KI einzusetzen. Da wird jetzt niemand deswegen seine Zulassung verlieren, wenn er es nicht macht. Aber das geht durchaus in beide Richtungen. Kann bedeuten, Vorsicht mit KI, kann aber auch bedeuten, nutz mal KI, weil es halt irgendwann dann vielleicht Branchenstandard ist.
Interessanter Punkt. Ich glaube, über den haben viele noch gar nicht nachgedacht. Was mir immer wieder begegnet, wenn man sich so austauscht oder du auch so ein bisschen mitliest in den beruflichen Netzwerken oder so, erzählen oder schreiben viele Kolleginnen und Kollegen immer so, ja, total super Ergebnisse erzielt, hab hier mal die letzten 3 gegnerischen Schriftsätze da in meine KI geladen, habe mir das strukturieren lassen und so. Und mir wird da immer ganz kurz schlecht. Also ich unterstelle einfach immer, dass die Kollegen natürlich vorher anonymisiert haben, aber das ist so ein Punkt, auf den muss man ja vielleicht auch nochmal ausdrücklich eingehen. Ich kann natürlich alles Mögliche an Material in meine KI laden. Ich sollte halt wirklich anonymisieren. Wenn du jetzt einfach mal eine normale Klageschrift anschaust oder eine Anklageschrift einer Staatsanwaltschaft, da sind ja jede Menge sensible Daten drin.
Ja, absolut. Das mit der Anonymisierung ist manchmal gar nicht so einfach, weil es ja da dann nicht nur darum geht, irgendwelche Beklagten oder Klägerinnen-Namen zu schwärzen, sondern häufig sich ja auch aus dem Kontext bestimmte Informationen ergeben. Was in dem Zusammenhang super wichtig ist, ist die Tool-Auswahl und die Tool-Konfiguration, weil ich mir natürlich durch die Entscheidung über den Anbieter oder die Art und Weise, wie ich KI-Modelle bei mir in der Kanzlei nutze, so bestimmte Möglichkeiten auch eröffnen kann. Also das sicherste Beispiel in Anführungsstrichen wäre, dass ich ein selber entwickeltes Modell oder ein drittes Modell, das irgendwie Open Source ist, bei mir lokal auf einem eigenen Server hoste. Und da würde man sagen, alles, was sozusagen in der Kanzlei weitergegeben werden darf, kann auch in dieses Modell rein. Wohingegen, wenn ich jetzt einfach zu einem großen US-amerikanischen Anbieter gehe, da kann ich natürlich nicht alle meine Schriftsätze ungeschwärzt, unanonymisiert reinschmeißen. Und das wäre auch tatsächlich berufsrechtlich problematisch, weil wir ja immer Dienstleistern, die wir nutzen und die Zugriff auf Berufsgeheimnisse sozusagen bekommen, das ist ja nach dem Need-to-Know-Prinzip. Also da gebe ich das rein oder da gebe ich das weiter, was der Dritte oder die Dritte wissen muss, aber eben nicht mehr. Der Punkt ist, in der Regel brauche ich das auch überhaupt nicht. Also wir hatten es ja oben in dem Beispiel mit der Schriftsatzerwiderung. Natürlich kann ich da die Klage reinschmeißen, aber ich kann auch einfach kurz beschreiben, was der Kern ist. Und so viel länger dauert das ja dann auch nicht. Insofern, da muss man sagen, mit Vorsicht genießen, wenn man wirklich den Anspruch hat, dass man diese Prozesse so stark automatisiert, dass man zum Beispiel, wenn eine Klage reinkommt, automatisch die Klage analysieren lässt, ohne dass man überhaupt erstmal einen Blick drauf geworfen hat, dann müsste man sagen, konfiguriere das Tool so und wähle das Tool so aus, dass das kein Problem ist.
Ist ja grundsätzlich möglich. Und natürlich ist es einfacher, das ist, glaube ich, der Idealzustand, wenn du das selber bei dir auf dem Server in der Kanzlei, wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass das aber für viele jetzt vielleicht ein zu großer, es kommt ja auch auf die Größe der Einheit an und so, ist vielleicht nicht für alle jetzt gleich sofort eine Option, vielleicht eher langfristig. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da einfach drüber nachdenkt, was schmeiße ich in welches Tool an Daten rein? Weil die Versuchung ist natürlich groß. Hast du da ein Dokument, hau ich mal rein. Aber man darf halt nicht vergessen, wenn das jetzt gerade ein amerikanisches Tool ist mit Serverstandort USA, das, und ich dann nicht gecheckt habe, was machen die eigentlich mit meinem Input? Sind das wieder Trainingsdaten? Dann habe ich im schlimmsten Fall hier komplett alle persönlichen Daten meines Mandanten als Trainingsdatensatz zur Verfügung gestellt. Nicht als Datensatz, aber zur Verwendung für die Trainingsdaten. Deswegen glaube ich auch einfach mal genauer in die Bedingungen der einzelnen Tools gucken. Es müssen die ja alle ausfüllen. Ist immer super lästig zu lesen, geht mir ja auch so. Ist aber vielleicht ja ganz sinnvoll. Leo, was mir jetzt eben noch eingefallen ist, wir haben jetzt alle Schritte durch, wir haben jetzt ein Tool, wir sind gewillt, uns da richtig einzuarbeiten, haben das vielleicht schon getan. Jetzt bin ich aber in einer Kanzlei, in der ich nicht alleine arbeite. Ich habe noch Kollegen oder ich habe wissenschaftliche Mitarbeiter, ich habe Personal. Und ich denke, da ist es ja wahrscheinlich notwendig, wenn ich neu sowas implementiere, dass ich so eine Art Change Management habe. Ich kann ja nicht einfach sagen, so, bitteschön, das ist unser neues Tool und ab jetzt läuft es so. Also wie schaffe ich es, dass ich auch meine Mitarbeiter mitnehme, motiviere, dass da so ein gemeinsamer Prozess irgendwie draus wird? Oder braucht man keine Strategie? Wahrscheinlich schon.
Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig und wirklich elementar. Ich glaube, das haben auch die meisten irgendwie schon mal erlebt, dass man probiert hat, in der Kanzlei, im Unternehmen irgendwie ein neues Tool auszurollen. Und das funktioniert dann nicht oder da gibt es irgendwelche Widerstände und da muss man einfach die Anwenderinnen und Anwender mitnehmen, sonst kann man es ehrlicherweise gleich lassen. Und natürlich ist es irgendwie ätzend, weil die haben dann alle irgendwie was dazu zu sagen und vielleicht haben sie im schlimmsten Fall auch noch recht und man muss dann irgendwas anders machen, als es eigentlich geplant war und so weiter. Aber es bringt was, weil die Tools genutzt werden, weil die Tools zum Beispiel auch zielgerichteter eingesetzt werden, weil die vielleicht eine bessere Ahnung haben, wo eigentlich die Problemstellen sind. Und deswegen würde ich allen empfehlen, schon im Rahmen dieses ganzen Entwicklungsprozesses, Gestaltungsprozesses, diejenigen, die am Ende das Tool wirklich nutzen sollen, im Arbeitsalltag eng einzubeziehen und deren Interessen zu erheben, deren vielleicht auch Sorgen, Schwerpunkte, einfach zu wissen, was ist denen wichtig und das berücksichtigen zu können in den unternehmerischen Entscheidungen. Und wenn das Tool dann eingeführt ist und wenn das Tool dann nutzbar ist in der Kanzlei, dann geht es natürlich darum, vielleicht das erstmal in der Pilotgruppe zu testen und wenn es größer ausgerollt ist, tatsächlich die Leute zu trainieren mit diesem Tool und den Mehrwert auch für jeden Einzelnen, für jede Einzelne greifbar zu machen. Also insofern immer gerade bei KI, wo vielleicht auch viele irrationale Ängste bestehen zum Beispiel, alle mitnehmen, eng an die Hand nehmen, sowohl bei der Auswahl der Tools, bei der Schwerpunktsetzung innerhalb der Kanzlei, als auch dann bei der tatsächlichen Implementierung.
Ich finde, das sind super Gedanken. Also gerade je nachdem, wo du KI für was einsetzen willst, grundsätzlich alle, die dann damit arbeiten, mit einzubeziehen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mich da jetzt in die Lage versetze, Rechtsanwaltsfachangestellte, die haben Einblicke in Arbeitsabläufe. Sorry, die hast du als Anwalt oder Anwältin überhaupt nicht. Die müssen, also gerade wenn du jetzt im Orga-Bereich irgendwas umstrukturieren willst durch KI oder mit KI, neue Prozesse einführen, du weißt ja gar nicht, was da vielleicht sinnvoll wäre. Und ganz ehrlich, ich wäre als Refa, ich wäre maximal pisst, wenn dann irgendwas ausgesucht wird und dann stellst du in deinem Arbeitsalltag fest, ja, das ist aber ja nun gar nicht schlau oder das ist mega Schwachsinn oder das macht jetzt vielleicht mir durch die Arbeitsprozesse sogar noch mehr Arbeit. Warum hat mich keiner gefragt? Jetzt sitze ich hier mit diesem Krampf. Also finde ich auch absolut nachvollziehbar. Deswegen guter Punkt. Ist, glaube ich, immer ganz schlau. Und Beta-Version würde man ja bei anderen Dingen vielleicht auch ganz gern mal nutzen, um mal zu gucken. Das mache ich ganz gerne, wenn es irgendwie was Neues gibt. Manchmal hast du ja das Glück, dass man das so nutzen kann, um mal auszuprobieren, wäre das Ding was, um umzusteigen. Also manchmal hast du ja dann Zugang zu irgendwelchen Beta-Versionen und das gucke ich mir dann ganz gerne an, um zu schauen, wäre das denn vielleicht ein adäquater Ersatz zu dem, was ich schon nutze, erfüllt aber vielleicht viel mehr meiner Anforderungen. Also das ist ja eigentlich ganz cool. Gute Idee. Also auch da, Strategie fürs Change Management wäre ganz schlau. Leo, du hast da ja einen ganz anderen Blick drauf. Wenn wir jetzt anfangen, uns mit der Zukunft zu befassen und dem, was da vielleicht noch möglich wird. Ich meine, weil alles, was jetzt gerade schon vorhanden ist, kenne ich vielleicht oder denke, vielleicht geht es da noch besser. Welche Trends kommen denn so auf uns zu? Also vielleicht hast du schon irgendwas Leuten hören, 2026 kommt da irgendwie was Cooles und vielleicht auch langfristig. Was sind so die Trends? Was wird noch kommen?
Ja, ist natürlich wieder der Blick in die Glaskugel, den wir schon vorhin hatten.
Immer, aber ohne kommst du hier nicht raus.
Den natürlich alle interessant finden, wo ich dann lieber vorsichtiger wäre. Aber was ich persönlich erwarte für 2026 ist, dass sich die Art und Weise, wie wir KI nutzen, so ein bisschen verändern wird. Also was viele im Moment machen, ist diese dialogbasierte Nutzung. Also ich gebe irgendwas ein und dann bekomme ich eine Antwort. Ich habe eine Frage, ich bekomme eine Antwort. Dieses ganze Frage-Antwort-Spiel, ich glaube, dass sich das Schritt für Schritt weiterentwickeln wird in eine Richtung, wo ich Agents nutze, komplexe Prozesse in meiner Kanzlei damit zu modellieren. Das ist, glaube ich, was sich verändern wird. Ich glaube auch, dass wir weniger zwischen verschiedenen Tools switchen werden. Also, dass wir nicht irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Anwendungen parallel offen haben, sondern dass sich das dann, dass es mehr Integrationen gibt und dass ich da dann weniger oft hin und her klicken muss. Ich glaube auch, dass sich die Kundenerwartungen in diesem Jahr verändern werden. Also, dass KI-Einsatz zunehmend was ist, was nicht mehr als besonders fortschrittlich begriffen wird von meinen Mandantinnen und Mandanten, sondern eher als was, das erwartet wird und wo dann, sage ich mal, der Druck auch so ein bisschen mandantenseitig steigt, das wirklich sinnvoll zu nutzen. Wenn man so ein bisschen über 2026 hinausblickt, glaube ich, dass sich A, die Qualität insgesamt der juristischen Arbeitsleistungen verbessern wird durch KI, dass die Qualität besser gesichert wird, gerade in Großkanzleien. Ich glaube aber auch, dass sich die Rolle von Anwältinnen und von Anwälten verändern wird. Also, dass es weniger dieses, jetzt ist es viel Schreiben, viel Suchen, Informationen zusammentragen. Ich glaube, das wird sich wandeln hinzu, wir werden eher Entscheider und Entscheiderinnen, wir bewerten mehr, wir verhandeln vielleicht mehr, aber diese juristische Arbeit, so wie sie sich viele vorstellen, in Anführungsstrichen, ich schmeiße mich in irgendwelche Bücher und schreibe irgendwelche ellenlangen Schriftsätze, ich glaube, das wird langfristig weniger werden.
Ich glaube, es gibt genug Juristinnen und Juristen, die sich da sehr drüber freuen. Ich bin eine davon. Aber gut, das wissenschaftliche Arbeiten bleibt ja trotzdem. Also Hochreck, das glaube ich, wird trotzdem bleiben. Aber das ist genau das, was ich zum Beispiel nicht so vermisse. Also ab und zu einen richtig knackigen Schriftsatz, das macht schon Spaß, das kannst du ja trotzdem noch machen. Aber dieses, also das früher so, ich muss jetzt mal 3 Stunden mich durch NJBs.
Ja, ja. Also das kann dann, glaube ich, sehr viele nachvollziehen.
Ja, aber ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, denen macht das richtig Freude. Mal so richtig Deep Dive sich da selber reinwursteln und so. Ich glaube, mir fehlt dafür ein großes Talent und das ist Geduld. Das ist hier immer schnelle Ergebnisse. Deswegen, ich bin vorsichtig begeistert von manchen Lösungen, die es gibt. Ich fand das super spannend, was du uns jetzt mitgebracht hast, Leo. Ich danke dir auch sehr für das Gimmick.
Sehr gerne.
Wir wollen mal gucken, was so alles 2026 kommt. Und wenn es da was Bahnbrechendes gibt, dann können wir ja nochmal schnacken. Und nach Helm auf, ich überlege, ob ich dich das dann noch fragen soll. Ich habe nämlich gelesen, dass du dir relativ einfach selber eine Assistenz zusammenprompten kannst. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Ganz so einfach fand ich es dann ehrlich gesagt nicht. Das machen wir dann nachher. Ich brauche für den Alltag eine virtuelle Assistenz privat. Leo, ich danke dir sehr. Ich fand es mega spannend. Ich hoffe, dass sich unsere Lauscherinnen und Lauscher ganz viel dazu mitnehmen. Und kommentiert doch mal unter die Episode drunter, wenn ihr mögt. Was sind eure Lieblingstools und wofür nutzt ihr sie? Es wäre ja vielleicht ganz interessant. Leo, ich danke dir und dann wünsche ich dir eine gute Reise und gute Zeit in den USA.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Bis denn.
Bis dann.